Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Das Jahr ist rum. 125 bis 130 Turniere gab es in diesem Jahr auf der ATP Challenger Tour. Und wir haben hier jetzt das Ende erreicht quasi und es geht in der neuen Saison wieder los. Allerdings können wir sagen, wir haben eine geradezu oder nahezu komplette Saison erlebt. Herzlich willkommen zu einem Jahresrückblick der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de und beim Tennis Channel. Herzlich willkommen auch an meinen Kompagnon hier für diesen Podcast beziehungsweise für diesen Videopodcast, an Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Wir können sagen, wir gehen ins dritte Jahr der Pandemie, aber wir können sagen, wir haben ein halbwegs normales Jahr erlebt dieses Jahr auf der ATP Challenger Tour, oder?
Es entwickelt sich langsam wieder in die Richtung hinein. Ne? Also hat es gemerkt, die ersten Zuschauer sind wir gekommen. Zumindest im Sommer hat es sich ja auch etwas pandemiebefreiter angefühlt zumindest. Und dementsprechend wurde das oder konnte man das natürlich auch auf den Turnieren feststellen.
Ich habe es eben schon erwähnt, 125 bis ungefähr 130 Turniere. Ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, nach den US Open ist es nochmal richtig abgegangen mit ganz vielen Turnieren, dann auch verschiedenen Belägen. Wir sind dann nach Südamerika wieder gegangen mit dem Sandplatz. Mhm. Wir waren dann auch in Südeuropa. Wir waren in Deutschland mit zwei Teppichturnieren unter anderem dabei. Hartplatz ist eine ganze Menge gemacht worden. In Italien ist unglaublich viel dieses Jahr gespielt worden. Also ich finde gerade so nach den US Open fand ich da, dass da nochmal ein richtiger Schwung gekommen ist.
Ja, das hat auch vielleicht auch etwas damit zu tun, dass eben auf den höherwertigen Turnieren da die ein oder anderen Lücken auch entstanden sind oder zumindest der Terminkalender nicht so dicht gefüllt war, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und da sind die ein oder anderen Challenger-Turniere dann schon so in die Bresche gesprungen, muss man sagen, um dann eben auch den Spielern eine Möglichkeit zu bieten, unterwegs zu sein. Und naja, wir haben jetzt Mitte Dezember, eigentlich ist die Tour noch gar nicht zu Ende. Es gibt immer noch die letzten Turniere, die so auslaufen. Südamerika, in Maia, in Portugal wird noch gespielt. Also die Challenger Tour dauert ja traditionell als Saison immer auch ein paar Wochen länger. Aber du hast recht, es ist natürlich so diese Dichte, die es gegeben hat. Und es war für jeden was dabei. Also die Europäer konnten spielen, die Südamerikaner konnten spielen. Es war immer irgendwo etwas eigentlich im Angebot. Und was sich natürlich herauskristallisiert hat, dass es an einem Ort mehrere Turniere gab, also dass so Wochenswings durchgeführt wurden, was, sag ich mal so, auf ITF-Ebene ja schon öfter mal praktiziert wurde. Und das hat man bei einigen Turnieren, zum Beispiel in Italien oder jetzt auch in der Türkei, in Antalya nochmal gesehen. Das ist etwas, was vielleicht sich auch in der Zukunft vielleicht sogar durchsetzen könnte.
Wir haben zwei Gespräche geführt und darüber sprechen wir gleich noch mit Daniel Masur und Oskar Otto. Und gerade dann auch Daniel Masur haben wir auf dieses Thema dann auch angesprochen. Biela war in diesem Jahr ja quasi der Vorreiter dafür für dieses Jahr, als es vier Turniere dort gab mit einmal zwei Wochen Unterbrechung. Forli hat am Ende dann nochmal ein paar Turniere mehr gehabt. Und das könnte ja dann auch ein Modell werden für die nächsten Jahre. Wir kennen das von früher, dann auch noch 80er, 90er Jahre, wo es die Satellite-Turniere gab, wo dann Europäer in Europa gespielt haben, Südamerikaner in Südamerika und dann zu den größeren Turnieren dann halt zusammengekommen sind. Vielleicht ist das dann ja auch in diesen Zeiten, wo wir dann auch über Klimawandel sprechen, wo wir dann auch über nachhaltige Tennisturniere sprechen müssen in den nächsten Jahren. Vielleicht ist das dann ja auch nochmal ein Weg für die nächsten Jahre dann.
Ja, dieses Thema ist bisher eigentlich noch gar nicht so wirklich aufgekommen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich das noch ergeben wird. Der Punkt Ökologie und Tennis. Na, und eben vor allem diese großen Reisetätigkeiten, die damit ja eben auch verbunden sind. Und da könnte das tatsächlich eben eine wichtige Rolle spielen. Im Übrigen aber auch natürlich für die Turniere vor Ort, die dann eben vielleicht auch die Möglichkeit haben, so ein Event eben nicht nur über 7 Tage, sondern vielleicht auch über einen längeren Zeitraum ausrichten zu können, was dann vielleicht auch einen ökonomischen Vorteil ergibt.
Wir werden es beobachten in den nächsten Jahren. Wann war so ein bisschen der Zeitpunkt erreicht dieses Jahr, an dem die Normalität ja wieder das Ruder übernommen hat? Es schien so ein bisschen zu sein, als wäre es dann Ende März Marbella gewesen, oder?
Ja, also das war zumindest ein Turnier, wo ich dann auch vor Ort war. Da hat man ein ähnliches Prinzip ja eigentlich schon auch, wie gerade angesprochen, vollzogen. Man hat eine Turnierwoche gemacht mit einem Challenger-Turnier. Und danach im Anschluss gab es dann also ein ATP 250, also auch hier 14 Tage back-to-back. in einem ja guten, tollen, sonnigen Atmosphäre bereits dann eben im Frühjahr. Und Spanien zu der Zeit, die hatte so die vierte Welle gerade ist abgeschwappt und man hat in Spanien so angefangen, ein bisschen Normalität wieder tatsächlich zu bringen. Und solange natürlich das auch outdoor stattfinden konnte, hat dann dazu geführt, dass es also bezüglich der Auflagen nicht mehr so viele Restriktionen gab. Das heißt, das Stadion dort war relativ voll. Es gab eben viele Zuschauer. Man hat zum ersten Mal wieder Stimmung eigentlich gehabt. Und das war für die Spieler, die dort unterwegs waren, glaube ich, mal wieder eine neue Erfahrung nach einer recht langen Zeit.
Wir hören mal rein in ein Interview, was du gemacht hast mit Gianluca Maga, der damals dieses Turnier in Marbella gewonnen hat. Und da haben wir so mal zwei Fragen rausgenommen, die sich dann auch darum drehen, wie es mit den Zuschauern dann dort vor Ort dann auch war. Das hören wir jetzt.
Hello, Gianluca. Congratulations. First of all, it was a pretty tough match today. What was the key to success?
It was a very tough match. The first set he played unbelievable. I think he did two mistakes in all set. I tried to push every point, but he mistake not a lot. And then it was a difficult set. He won 6-2, but I know that I had to continue like this to push every point. To try to do my game, and in the second set he go a little bit down, he start to mistake a little bit more, and then I start to win some points, and this is the key. I think I push every point. I try to do my game. I tried to move the ball with my forehand, and in the first set he ran a lot, and he mistake not too much. He start to mistake a little bit, and I continue to push every point. This is the key, I think.
How was the experience playing in front of the crowd, and maybe also in front of Manolo Santana?
No, yeah, unbelievable because it's 1 year. Maybe that it's so difficult to play without people to watch you to who is it? Batrelemani.
Jorge. Okay.
It's not easy. It wasn't easy, and this tournament is the first tournament that there was a lot of public and a great experience to come back with this sensation. I hope the situation will be better soon. And unbelievable experience. The tournament is great. It's one of the best challenger that I ever played in my life because the organization is unbelievable. The food is free. In the lunch and dinner, the room is 20 meters from the court, and the room are very beautiful, and the tournament are beautiful. The center stadium are beautiful. The court are good. The bounce of the ball is very good. Then it's perfect, perfect condition and perfect atmosphere.
Ende März ging so ein bisschen die Normalität los, dass wir dann so ein bisschen auch Zuschauer wieder zurück hatten, dass dann auch die Turniere wieder ordentlich über die Bühne laufen konnten. Natürlich alle mit Hygienekonzepten etc. Aber insgesamt ging es so ab Ende März so richtig los. Und wir haben dann am Ende des Jahres, müssen wir sagen, wir haben vielleicht zwei Spieler des Jahres auf dieser ATP Challenger Tour. Benjamin Bonsi, der am Ende des Jahres vielleicht oder dem am Ende des Jahres vielleicht so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, aber der insgesamt 6 Turniere gewonnen hat. Aber auch der wurde in den Schatten gestellt von einem Niederländer, den ich das erste Mal 2018 in Rotterdam gesehen habe, wo er damals noch ein Wildcard-Spieler war und damals komplett chancenlos war. Ich glaube, damals sogar gegen Stan Wawrinka. Jedenfalls, Tellen Griekspoor hat hier ab April, und das ja auch erst ab April, der hat ja in den ersten 4 Monaten gar nicht so viel gerissen, hat er quasi gar nicht mehr verloren. Er hat am Ende 59 Matches gewonnen, nur 17 verloren. Was für ein atemberaubendes Jahr für Tellen Griekspoor in dieser Saison.
8 Titel. Ja, das hat es auch noch nie gegeben. Er hat also einen neuen Rekord auf der Challenger Tour aufgestellt. Ich glaube, am Ende 25 Matches hintereinander gewonnen. Ich habe das nochmal rausgehört. Prag, Bratislava, dann in den Niederlanden, in Amersfoort hat er gewonnen. Murcia, 2 Turniere in Neapel, dann auf Tenerife. Und was ich noch fast am erstaunlichsten fand, die allerletzte Woche, die er gespielt hat, er ist aus Tenerife noch nach Bratislava gegangen, hat dort sein letztes Turnier gespielt und hat es auch noch gewinnen können. Am Ende Weltranglistenposition 65, eine unglaubliche Geschichte dieses Jahr.
Der hat angefangen jenseits der 150 und ist am Ende auf Platz 65 vorgegangen. Und wir sprechen da gleich auch noch mit Oscar Otte drüber, wir haben da auch dieses Jahr noch Verwerfungen gehabt in der Weltrangliste. Und es ist sehr, sehr schwierig in diesem Jahr gewesen für Spieler außerhalb der Top 100, sich weiter nach vorne zu arbeiten, weil Leute wie Roger Federer immer noch davon profitieren, dass sie Punkte aus 2019 zum Teil noch mitnehmen können. Und das ist eine Geschichte, das ist einfach überragend. Und vor allen Dingen, er hat kein einziges Finale verloren. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Er hat eine 8-0 Finalbilanz in diesem Jahr. Da kann man nicht so richtig meckern. Und die ersten 4 hat er noch in 3 Sätzen gewonnen, die letzten 4 dann alle in 2 Sätzen. Also er hat sich immer weiter reingesteigert. Aber er hat auch selber ja gesagt, das war jetzt mein Schlusspunkt bei den Challenger-Turnieren. Jetzt muss ich auf die ATP-Ebene rüber.
Ja, das ist ja die Zielsetzung, die man am Ende immer hat. Und ja. Wenn man, du hast gesagt, 100 Plätze ungefähr im Jahr gut gemacht hat. Also das sind ja so die Sphären, da ist es nicht mehr ganz so einfach. Ne? Also die Sprünge dann irgendwo zwischen 500 und 300, die gehen dann relativ schnell. Aber sobald man dann eben immer weiter in Richtung Top 100, Top 50 kommt, da wird es dann schon ein bisschen schwerer. Die Amtsstädte werden ein bisschen größer. Und so gesehen bringt dir das natürlich jetzt eine Position, wo er dann auch Planungssicherheit hat, wo der Turnierkalender für ihn natürlich im nächsten Jahr auch vollkommen anders aussehen wird. Und wenn man das vielleicht so ein bisschen vergleicht mit Bonsi, der hat ja dann nach seinem letzten Challenger-Turniersieg dann ja im Endeffekt auch so den Sprung auf die ATP-Tour versucht zu schaffen. Und du hast da vorher kurz gesagt, also da ist ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich glaube, er hat dann zum Ende des Jahres, glaube ich, gar kein Match mehr gewinnen können von den letzten 3, die er dann gespielt hatte. Und das war so ein unterschiedlicher Ansatz, wie man damit dann umgeht. Und das fand ich bei Kriegsbau sehr interessant, dass er also gesagt hat, also wirklich seinen Kalender durchgezogen hat. Er hat die Challenger-Turniere jetzt einfach bis zum Ende gespielt und gesagt, okay, damit ist jetzt auch die Saison zu Ende. Hat das sogar noch mit dem Turniersieg abgeschlossen. Und jetzt geht's in die Preseason und nächstes Jahr Australian Open. Und alles, was dort an größeren Turnieren unterwegs ist, da wird er dann dabei sein.
Congratulations, Talon Griegsboer. What a win today against Feliciano Lopez. What made the difference in the end of this final today?
Well, tough match. Even though it was 6-4, 6-4, I was struggling a little bit in the beginning, got the break, and from that point I started serving really well. Got some grip on the return. I think I was all over him in the end. Had a 5-1 lead in the second set, couldn't finish it off. Happy with the game on 5-4, tough end. But yeah, really happy with the win. 7th title of the year. 20 match winning streak, so yeah, looking forward for the next one.
Now that you have broken all the records, do you feel a bit of relief now?
Well, no, I have to say not really. It was not really on my mind, the record. I mean, I knew it was there. I knew what to play for. It's always nice to get the record. But all I'm trying to do is improve my game and improve the ranking. So yeah, it's really nice to get the record, and hopefully it stays for a while.
I think you're now projected to crack the top 80 at least. What are your goals in terms of ranking positions?
Well, I play one more tournament this year, next week in Bratislava. My goal for this year was to end in the top 100. Did well on that. Have to see. I think top 50 is the next goal, and see how far I can get. I don't really want to put a number on it, and I want to just see what's possible, and I'm confident in myself.
And I guess looking forward to the ATP Tour season next year.
Well, definitely, yeah. I had a good time on the Challenger Tour, but I think it's time for the next step, playing on the ATPs. Yeah, really looking forward to that, and I can't wait to get started.
So wish you best of luck.
Thank you very much. Thank you.
Und wir haben die ganze Saison darüber gesprochen, dass Casper Ruud zwischendurch 3 Turniere auf Sand hintereinander gewonnen hat. Das hat ihm Talon Griegsboer nachgemacht auf der Challenger-Ebene, und das ist ebenso ja faszinierend gewesen, sein Weg in die erweiterte Weltspitze, jetzt unter den Top 70 in der Weltrangliste. Und nächstes Jahr sehen wir ihn in den Hauptfeldern, auf jeden Fall von den Grand-Slam-Turnieren. Und wir werden mal schauen, wie er sich auf der 250er-Tour dann ja verdingen wird, beziehungsweise dann auch bei 500er-Turnieren in der Quali, beziehungsweise auch bei 1000er-Turnieren in der Quali. 1000er-Turniere, die Quali. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die auch Oscar Otte annehmen möchte. Und wir können ja so ein bisschen sagen, aus DTB-Sicht, Auf Challenger-Ebene ist Oscar Otte so ein bisschen der Spieler der Saison, oder? Obwohl er nicht nur Ergebnisse auf der Challenger-Tour gesammelt hat, sondern dann er auch einer breiten Öffentlichkeit dann bekannt geworden ist durch seine Husarenritte bei den Grand-Slam-Turnieren ab den French Open.
Ja, der hat natürlich bei den Grand Slams da natürlich so die richtig großen Lose gezogen und ist da dann immer sehr groß im Fokus gewesen und hat es natürlich aber auch noch mit dementsprechend tollen Leistungen bestätigt. Ja, also man muss natürlich sagen, gegen Murray in Wimbledon am Center Court zu stehen, gegen Zverev bei den French Open das zu machen, Berrettini, US Open, das sind natürlich schon so ein paar Matches, die vergisst du nicht so schnell. Das hat ihn natürlich eben ja einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Ich glaube, es war letztes Jahr noch, da hat er gegen Federer bei den French Open gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Das war, glaube ich, so das allererste Mal, wo überhaupt der Name Oscar Otte aufgetaucht ist. Und jetzt hat er das dann auch mit dementsprechend coolen Leistungen, muss man ganz ehrlich sagen, das auch tatsächlich bestätigt auf Challenger-Ebene. Aber auch das darf man nicht vergessen, hat er auch einiges erreicht. Er hat eben 3 Turniersiege erreicht in diesem Jahr. Zusammen mit Daniel Altmaier war er damit eben der erfolgreichste Deutsche. In dieser Saison im Übrigen auch waren es die ersten Deutschen, die seit 2017 wieder diese Anzahl an Turniersiegen auf Challenger-Ebene erringen konnten. Das waren nämlich damals Cedric Marcel Stäbe und Maxi Matera, die letzten Deutschen waren, die also vor 4 Jahren 3 Turniersiege in einem Jahr feiern konnten.
Wir haben mit Oscar Otte gesprochen in seiner Offseason. Das war ein schönes Gespräch am Abend und das Gespräch wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist natürlich Teil dieses Jahresrückblicks. Und Oscar Otte hat mit uns über zum Beispiel diese unfassbaren Matches gegen Andy Murray, Matteo Berrettini und auch Alexander Zverev gesprochen bei den Grand Slams, aber auch dann seine Challenger-Ochsen-Tour, die er nach den US Open noch abgeliefert hat, um dann sich endgültig dann fürs Hauptfeld, für die Australian Open zu qualifizieren. Und das können wir zu diesem Zeitpunkt sagen, er hat sich für das Hauptfeld für die Australian Open qualifiziert. Das Interview, das etwa 25 Minuten lange Interview mit Oscar Otte, das könnt ihr hier jetzt hören und sehen.
Ja, hallo Oscar, schön, dass es geklappt hat, hallo.
Hi, grüße euch, freue mich da zu sein.
Ja, deine Saison ist zu Ende. Ich glaube, wir dürfen zu einer sehr erfolgreichen Saison bei dir auch gratulieren. Wir wollen natürlich mit dir über dieses Jahr sprechen. Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, also war auf jeden Fall ein sehr aufregendes Jahr. Bin ja erst relativ spät eingestiegen, Ende März erst, weil ich voll verletzt war. Und klar, war dann der Anfang ein bisschen holprig, aber so ab der zweiten Jahreshälfte lief es dann richtig gut, kann ich persönlich auch sagen. Und das jetzt, besonders die letzten Wochen nach den US Open, waren auch extrem gut, viele Punkte gesammelt. Und jetzt gerade aktuell bin ich einfach froh, dass das Jahr auch ein bisschen zu Ende ist, weil es war echt sehr viel. Es war sehr lang die Saison, aufgrund von Corona natürlich mehr Turniere hinten raus. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen im halben Urlaub zu Hause und genieße die freie Zeit aber auch ein bisschen.
Wenn du ein paar Highlights herausnehmen müsstest, was wären die?
Ja, klar, das waren auf jeden Fall die 3 Grand Slams. Paris, das Match gegen Zverev. Ja, Wimbledon natürlich auch gegen Murray, da gegen 8000 Engländer, war extrem anstrengend, aber war auch eine sehr gute Erfahrung. Hat mir auch sehr viel weitergeholfen, vor allem danach für die US Open. Und da der Lauf war natürlich, würde ich sagen, das Karriere- und auch auf jeden Fall Saison-Highlight. Viele gute, enge Matches am Stück gehabt und sehr gut präsentiert auf der internationalen Bühne. Von daher, klar, jetzt die letzten Wochen auf der Challenger Tour kann man auch noch mal ein bisschen hervorheben. Auch sehr konstant und gut gespielt. Auch viele enge Matches wieder gehabt, indoor auf schnellen Belegen. Mental sehr stabil gewesen. Und von daher würde ich sagen, ab zweiter Hälfte des Jahres war die Leistung sehr konstant.
Es waren ja im Endeffekt so 2 verschiedene Ebenen, auf denen du unterwegs warst, kann man sagen. Einmal die Grand Slam schon herausgestellt, wo du ja auch, wie gesagt, gegen große Spieler auf großen Courts gespielt hast. Und natürlich eben auf der Challenger Tour ja 3 Turniersiege auch erreichen konntest. Der erste Deutsche übrigens, dem es gelungen ist, seit 2017, zusammen mit Daniel Altmaier dieses Jahr wieder. Lass uns nochmal über dieses Level ein bisschen sprechen. Was waren da vielleicht nochmal so die besonderen Highlights für dich?
Klar, auf der Challenger Tour ist, finde ich, der Start immer sehr wichtig bei den Turnieren. Die ersten Matches sind immer schwierig und du musst halt wirklich bei dem Ranking, was ich dann habe, wenn du knapp an den Top 100 kratzt, musst du natürlich, gehst du ins Turnier damit rein mit der Einstellung, okay, du brauchst mindestens ein Finale oder schon einen Sieg, dass du da ein paar Plätze machen kannst. Und das, finde ich, war so ein bisschen die Herausforderung, immer die ersten Runden gut zu überstehen, nicht zu viel Kraft zu verlieren. Aber ja, es war schön, auch mal wieder in Deutschland, Ismaning ein Turnier gewonnen zu haben. Das ist mir bis jetzt nur auf der Future-Ebene gelungen. Von daher auch ein guter Schritt für mich, auch jetzt auf der Challenger-Tour. Und ja, wie vorhin schon angesprochen, die letzten Wochen waren extrem kräftezehrend. Wir hatten vorher gesagt, okay, pass auf, wenn du 2-3 echt gute Turniere spielst, vielleicht sogar gewinnst, dann kratzt du den Top 100 und Australian Open Hauptfeld. Und das ist mir glücklicherweise gelungen. Es war echt sehr anstrengend. Ich habe mich auch in der letzten Woche in Folie, also da ging gar nichts mehr. Der Tank war komplett leer, körperlich und vor allem auch mental. Von daher, ja, war trotzdem schön. Die Turniere waren alle wie immer ganz gut organisiert, auch in Italien sogar. Und ja, das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, das ist zum Glück aufgegangen, auch hinten raus.
Hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Das, glaube ich, können wir festhalten. Wie geht's dir aktuell? Du hast gesagt, du bist daheim, aber im Moment ist das so die, die Entspannungsphase, oder? So ein bisschen Regeneration.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin zu Hause mit Freundin und mit Hund und wir sind uns alle so, also größtenteils ich, bin mich viel am Erholen, am Ausruhen und genieße es jetzt auch einfach mal zu Hause zu sein. Ich war jetzt das erste Mal 6 Wochen am Stück nicht da, also so lange war ich noch nie weg. Das war auch sehr ungewohnt und komisch und ja, jetzt noch die Woche wird ein bisschen ruhig gemacht und dann geht es ab Ende der Woche, Anfang nächster Woche wieder voll los, die Vorbereitung fürs kommende Jahr.
Es war ja im Endeffekt die zweite Saison, die unter diesem Corona-Einfluss, unter dem Pandemie-Einfluss stand. Du hast schon die Turniere ein bisschen angesprochen, die eigentlich gut organisiert waren. Kann man eigentlich sagen, dass sich vor allem auf den Challenger-Turnieren das so ein bisschen eingespielt hat, organisatorisch, dass man ja da mit dieser Pandemie, mit diesen Bedingungen recht gut zurechtkam? Oder würdest du sagen, da gibt es immer noch große Unterschiede zwischen den einzelnen Veranstaltungen auch?
Nee, definitiv. Also im Vergleich zu letztem Jahr August, wo das ja dann wieder anfing, die Tour mit den Challenger-Turnieren, da war natürlich alles noch so ein bisschen drunter und drüber. Ein gewisses Abtasten war vorhanden. Es wurde sehr viel, natürlich war vieles neu, aber es hat sich jetzt schon alles definitiv eingespielt und man merkt eigentlich gar nicht mehr auf den Turnieren, was aktuell eigentlich so los ist in der Welt. Also da läuft alles komplett glatt ab. Alle Hygienevorschriften werden eingehalten, auch die Spieler werden abgegrenzt von den normalen Leuten und das ist schon alles ganz gut. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr eingespielt und ja, man merkt natürlich, es ist immer noch ein kleiner Unterschied zwischen den Grand-Slam-Turnieren natürlich oder zu ATP-Turnieren, aber es wird auch auf der Challenger-Tour sehr viel gemacht für die Spieler und das ist die letzten Jahre definitiv besser geworden.
Eine Frage muss ich dir stellen zu Talon Kriegsbohr. Er ist wahrscheinlich so einer der Spieler der Saison auf der Challenger Tour gewesen, hat da den einen oder anderen Rekord auch aufgestellt. Du hattest auch das Vergnügen mit ihm in einem Finale in Prag. Verfolgt man das eigentlich auch auf dieser Ebene, wenn es da Spieler gibt, die solche Runs haben? Und wie persönlich kannst du das auch einschätzen? Was hat ihn vielleicht auch so stark gemacht dieses Jahr?
Ja, klar. Also ich habe relativ viel Kontakt mit ihm. Also wir schreiben relativ häufig und hat mir jetzt auch nach den letzten Wochen immer wieder gratuliert. Ich habe ihm davor natürlich auch gratuliert und habe gesagt, ja, da muss ich noch ein paar Turniere gewinnen, um an dich ranzukommen. Haben wir ein bisschen rumgealbert. Von daher, klar, das haben sehr viele mitbekommen im Tennis. Ich denke mal auch von den Superstars. Ich meine, sowas kann nicht ungeahnt bleiben, weil der hat einfach so viele Matches. Ich glaube, der hat bestimmt in diesem Jahr die meisten Matches gewonnen, egal ob jetzt ATP-Tour oder Challenger-Tour. Und 8 Turniersiege im Jahr und auch am Stück so viele, das ist schon sehr beeindruckend. Und wie du gerade angesprochen hast, ja, wir haben in Prag gegeneinander gespielt. Da war es auch echt, da war ich ja im dritten Satz vorne und da hat er die Partie noch gedreht. Habe ich im Endeffekt nur gesagt, dass solche Matches oder solche Schlüsselmomente dann natürlich für einen positiv verlaufen können für die Saison. Und er hat danach mega Lauf geschoben auf der Challenger-Tour und steht auch jetzt definitiv da, wo er hingehört. Also die Spielstärke von ihm ist schon definitiv erste 50, erste 60.
Da stehen, wo man hingehört. Das ist ein guter Hinweis bzw. eine gute Überleitung. Ich würde gerne nochmal auf dein Ranking zu sprechen kommen, weil im Race bist du jetzt knapp an den Top 70 dran und in der aktuellen Weltrangliste ist es dann noch etwas außerhalb der 100 gewesen. Warst du zwischendurch dann auch so ein bisschen frustriert? Ich meine, es gibt noch immer Ergebnisse aus 2019, die jetzt im Moment in diese Weltrangliste mit reinzählen. Warst du zwischendurch frustriert, dass du dann auch diese Ochsentour ja auch noch machen musstest die letzten Wochen, um dann in das Hauptfeld der Australian Open dann auch reinzukommen?
Klar hat man sowas immer ein bisschen im Hinterkopf und das war natürlich blöd, dass ich dann auch während New York dann meine 200 Punkte von dem Jahr davor verloren habe und das ärgert einen natürlich immer ein bisschen, aber ich habe immer gesagt, es ist eigentlich egal, was für eine Tour ich spiele, ob es jetzt Future, Challenger oder ATP-Tour komplett ist. Mir macht es einfach so viel Spaß zu spielen und ich habe da auch gar nicht den Fokus dann verloren. Ganz im Gegenteil, es hat mich dann natürlich nach New York noch viel mehr motiviert und ich wusste, okay, ATP-Tour wird immer ein bisschen eng in die Quali reinzukommen und dann haben wir auch gesagt, okay, komm, dann spielst du jetzt nochmal bis Ende des Jahres Challenger-Tour und zeigst, was du da kannst und versuchst konstant gut zu spielen und das habe ich gemacht und ist auf jeden Fall immer schwierig. Ich finde die Challenger-Tour, es sagen ja viele, ist so ein Sprungbrett, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht und da sind alle heiß, sind alle griffig, auch in Italien, die ganzen Wildcards, junge Spieler, die haben so viele gute Spieler, da ist jedes Match schwierig, aber ich finde, ich habe es ab zweiter Hälfte des Jahres echt gut hinbekommen, da ein konstantes Level zu spielen.
Gab es denn irgendwann mal einen Moment in diesem Jahr, wo du dann gesagt hast, ich kann wirklich mit den Leuten, mit den guten, richtig guten Leuten, kann ich mithalten, beziehungsweise sie dann auch schlagen? Ich meine, die US Open, das Achtelfinale kommt ja nicht von ungefähr her. War das vielleicht dann auch so ein Match wie zum Beispiel gegen Alexander Zverev in Paris, wo du dann gesagt hast, so weit bin ich gar nicht entfernt?
Ja, definitiv. Also ich finde, diese Matches sind doch immer ganz wichtig, auch wenn ich hinten raus dann natürlich ein bisschen Luft verloren habe und es dann meinerseits ein bisschen zu glatt dann im fünften war, was schade war. Aber die ersten beiden Sätze und auch Satz 3 haben mir gezeigt, okay, spielerisch ist das doch alles enger beieinander, als man dann doch denkt im Endeffekt. Aber gehört viel mehr dazu, als nur ein guter Tennisspieler zu sein, klar. Und da haben wir versucht, mich weiterzuentwickeln mit einem guten Trainerteam, mit einem guten Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Und da haben wir auf jeden Fall die richtigen Schritte in die richtige Richtung gesetzt.
Es gab jetzt zwei Matches, die auch auf der Weltbühne quasi sehr beobachtet worden sind. Das Spiel natürlich gegen Andy Murray in Wimbledon und das Spiel gegen Matteo Berrettini dann auch bei den US Open. Dieses Match gegen Andy Murray in Wimbledon, war das zwischendurch dann auch gab es da so einen Moment zwischendurch in diesem Match, wo du dir gedacht hast, was passiert hier gerade? War das vielleicht sowas wie eine Out-of-Body-Experience? Weil es war ja eine unfassbare Stimmung da. Es war lange her, dass wir so viele Zuschauer dann auch mal auf dem Platz erlebt haben und es war eine unfassbare Stimmung da.
Am Anfang war es definitiv so. Also das hat auch erstmal ein bisschen gedauert, bis ich angekommen bin im Match. War auch Satz zum Break hinten, Satz 1 und 2. Und das war natürlich dann schwierig. Du kämpfst dann echt gegen viele Dinge an. Ich konnte vorher nicht trainieren auf dem Platz und allein schon der Eingang dahin, das war alles wie eine neue Welt. Aber irgendwann bist du dann so im Spielrhythmus, so in deiner Zone und siehst nur noch den Ball und den Gegner und guckst halt ab und zu mal raus in deine Box. Mein Trainer war da, meine Freundin, meine Schwester, ihr Verlobter. Es waren nicht so viele da, die für mich waren, aber es hat schon geholfen, wenn man dann so einen kleinen Anhaltspunkt hat, dass man mal ein bisschen rausguckt und merkt, okay, da sind auch welche für dich, wenn knapp 8.000 oder 10.000 nach jedem Punkt oder nach jedem Fehler da die Hütte fast abreißen. Das war so das Schwierige an dem Match, dagegen anzukämpfen. Und der hat dann natürlich, war auch wieder ein enges Match und das Publikum hat ihn natürlich so ein bisschen getragen. Ich glaube, das ist dann immer, es hilft natürlich enorm, wenn so viele hinter dir stehen. Aber das war auf jeden Fall auch wieder ein sehr gutes Match und es hat mega Spaß gemacht. Und ich glaube, da spreche ich für jeden, der ein bisschen ambitioniert Tennis spielt oder vielleicht auch Freizeitspieler ist, mal auf dem Wimbledon Center Court zu spielen, dann noch gegen Andy Murray. Das war schon ein absolutes Highlight. Ja.
Und ein GIF produziert, was seitdem sehr ausreichend genutzt wird. Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen zwischendurch, als du die imaginäre Zigarette geraucht hast?
Ja, das GIF kommt auch ab und zu mal aus allen Freundeskreisen, aus allen möglichen Gruppen. Wenn ich mal was schreibe, dann kommt da einfach das GIF. Das ist natürlich echt witzig. Ja, das war einfach so ein kleiner Akt der Verzweiflung. Ich habe mit ein paar Freunden so einen Insider da immer mit der Zigarette und so. Das hat eigentlich keine Bedeutung, aber das ist dann so ein Kopf gefallen. Er ist ja auch regelmäßig hingefallen. Ich bin dann auch das eine oder andere Mal hingefallen und dann in dem Moment ist wieder alle ausgerastet und ich lag dann noch auf dem Boden. Da habe ich einfach irgendwie diese Bewegung hoch zu meinem Trainer gemacht und ich weiß, im Endeffekt weiß ich auch nicht, was in mich gefahren ist, aber im Nachhinein natürlich witzig, dass das ganz gut angekommen ist.
Es wird in 10 Jahren noch genutzt werden. Also,
glaube, wahrscheinlich, ja.
Können wir uns sicher sein. Jetzt, du hast es vorhin schon angesprochen, dieser Wechsel auf die ATP-Ebene, auf die ATP-Turnierebene dann auch. Dazu braucht man ja auch ein gewisses Ranking etc. Sind das dann so die Ziele für 2022, die du jetzt vorgenommen hast? Also, dass du dann wirklich dann auch dauerhaft und ja dauerhaft auf den ATP-Turnier und den 250ern mitspielen kannst, vielleicht dann auch nicht durch die Quali musst und so?
Definitiv, also da reden wir eigentlich schon seit Jahren drüber, dass man, dass wir da hinkommen wollen, regelmäßig ATP-Tour spielen zu können, und das ist auf jeden Fall möglich ab nächstem Jahr. Der Turnierplan wird ganz anders aussehen als die letzten Jahre, also da kann man jetzt auch mal ein bisschen gezielter planen, auch mit Training etc., mit Reisen. Das ist, du hast einfach viel mehr, was heißt Sicherheit, du kannst einfach besser planen die ganzen Monate, man weiß, was man spielt. Ich werde nächstes Jahr zum ersten Mal Miami in den Welt spielen, davor noch Acapulco, das sind auch Turniere, wo man halt auch darauf hinarbeitet, dass man solche Trips noch machen kann. Also das nächste Jahr wird definitiv von den Turnieren her schon anders aussehen als die letzten Jahre.
Und wann geht's jetzt nach Australien rüber?
Ich werde wahrscheinlich am 26. fliegen, wenn man nicht vor dem 27. einreisen soll, wegen Quarantänebestimmung oder was auch immer. Und ja, da geht das erste Turnier dann am 3. Januar, glaube ich, schon los. Das ist dann ATP-Quali, entweder Adelaide oder Melbourne. Und dann kommen nochmal zwei ATPs und dann ist auch zum ersten Mal, habe ich die Quali übersprungen. Das war auch immer so ein kleines Ziel, dass man mal direkt im Hauptfeld ist, und mit 101 werde ich das auch definitiv sein nächstes Jahr.
Also keins von den Challenger-Turnieren da, Bendigo oder Trail Gun?
Nee, genau. Also wir haben auch immer gesagt, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass man sicher ATP-Quali, egal ob es jetzt Quali oder Hauptfeld ist, dass das definitiv Priorität hat gegenüber den Challengern.
Letzte Frage noch, das mit der Hand aus dem US Open Achtelfinale gegen Matteo Berrettini, ist alles ausgeheilt und alles wieder da?
Ja, das ist alles Gott sei Dank schnell ausgeheilt. Da war ich auch in besten Händen ärztlich und mit meinem Ergotherapeuten, die mich alle sehr schnell hinbekommen, und ich habe auch nicht zu früh angefangen und alles verheilt und Schlaghand hält.
Oskar Otte, wir danken dir fürs Gespräch. Schöne Weihnachten und einen sicheren Trip nach Melbourne, und dass wir dich dann im Hauptfeld sehen. Vielen Dank.
Dankeschön, vielen Dank.
Danke.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, Oskar Otte, der kann mit seiner Saison nicht unzufrieden sein. Das kann mir keiner erzählen, der hat er auch selber erzählt.
Ja, aber das ist doch genau, worum es geht. Wir haben das gesagt. Also sie wollen diese Challenger-Tour spielen, um am Ende in die Hauptfelder der Grand Slams zu kommen. Und wenn du das als Ziel am Ende erreichst, dann kannst du dich wirklich aufs Sofa setzen, Flasche Wein aufmachen und sagen, das war jetzt eine erfolgreiche Geschichte.
Jetzt machen wir mal eine Woche Off-Season, jetzt machen wir mal eine Woche frei. Weil es geht ja wirklich sehr, sehr schnell dann auch wieder weiter mit den Turnieren in Australien. Er hat es erzählt, am zweiten Weihnachtstag geht es rüber nach Australien und dann werden schon die ATP-Turniere dann ja auch in Angriff genommen. Oskar Otte war so ein bisschen der Spieler der Saison. Wir wollen jetzt noch mal gerade über die anderen deutschen Spieler sprechen. Du hast ihn gerade eben erwähnt, auch Daniel Altmaier. Das vielleicht so ein bisschen ab von der Öffentlichkeit, auch von der deutschen Öffentlichkeit, hat Altmaier eine sehr solide Saison in diesem Jahr gespielt. Vor allen Dingen, weil er sehr viel in Amerika gespielt hat, Südamerika und Nordamerika, und sich da die Ergebnisse geholt hat am Ende, um dann hier jetzt auch im Hauptfeld bei den Australian Open zu stehen. Und ein Sieg natürlich, der im Vordergrund steht, ist der im Sommer in Braunschweig.
Ja, also ist gar nicht eigentlich so vollkommen jetzt ab vom Schuss gewesen, wo er seine Turniere gewonnen hat, sondern es war eben einmal in Braunschweig, wo der erste Challenger-Erfolg war, und danach noch in Lüdenscheid. Also er war zweimal eigentlich in Deutschland erfolgreich. Richtig ist, dass er natürlich zum Ende der Saison hin viel in Amerika gespielt hat. Da war er dann vielleicht so aus dem Radarfeld, aus dem europäischen Radarfeld vielleicht etwas entweicht. Aber tatsächlich hat er eben dort sehr erfolgreich schon gespielt. Und Braunschweig war ja schon in der Vergangenheit für einige Spieler so der Kickstart. Ne? Also bei Braunschweig, da denke ich immer an natürlich Alexander Zverev, da denke ich an Nicola Kuhn. Also da gab es so ein paar, die dort von den jungen Wilden ihren ersten großen Titel feiern konnten. Meistens auch oder sehr oft out of the blue. Und was es dann umso sensationeller vielleicht gemacht hat. Und wir können Daniel Altmaier eigentlich auch nur wünschen, dass das für ihn auch tatsächlich hier eben der Start in weitere ganz tolle Jahre wird. Und wie gesagt, 3 Challenger-Titel auch dieses Jahr. Das ist eine perfekte Voraussetzung, darauf auch 2022 ansetzen zu können und dann eben das auch in die Sphären weiterzutragen, wo dann vielleicht ein Oscar Otto heute schon ist.
Er hatte einen sehr, sehr guten Sommer hier in Europa. Er hat ja das Turnier, das Challenger in Braunschweig gewonnen. Dann ist er in der ersten Runde, das habe ich damals live gesehen, gegen Filip Krajinovic nach guter Leistung ausgeschieden. Krajinovic damals wirklich stark gespielt, dann auch in Hamburg. Dann hat er Umag gespielt, wo er das Halbfinale erreicht hat, knapp gegen Richard Gasquet verloren hat. Kitzbühel nochmal das Halbfinale gegen Pedro Martinez in so einer Late-Night-Regen-Veranstaltung da verloren. Die Leute, die das gesehen haben, erinnern sich dann nochmal. Ja, und dann ist er nach Meerbusch und dann nach Lüdenscheid. Also der Sommer, der konnte sich schon richtig sehen lassen bei Daniel Altmaier. Und damit hat er dann die Voraussetzung geschaffen, um am Ende unter den Top 100 zu stehen und sich ganz sicher dann auch für das Hauptfeld bei den Australian Open zu qualifizieren. Und ich habe im Laufe des Jahres einmal mit ihm gesprochen und er sagte, ja, die Vorbereitung war so gut bei mir, dass ich da schon gedacht habe, ich kann die Leute jetzt schlagen. Ich kann die Leute auch in den Top 50 schlagen. Und das ist eine Zielsetzung für mich. Und das war ja ein sehr, sehr gutes Jahr für ihn. Wer allerdings auch ein ganz gutes Jahr hatte zum Beispiel und das auch so ein bisschen abseits noch der Öffentlichkeit, das ist Mats Morein gewesen. Mats Morein, der ja in der Trainingsgruppe mit Oscar Otte dann ja auch zusammen ist, der sich nach vorne gespielt hat, ungefähr von Platz 270 oder 260 auf Platz 150, unter anderem mit 2 sehr, sehr guten Wochen, die er im Herbst hatte, wo er in Tulln gewonnen hat und wo er in Rennes dann nochmal das Finale erreicht hat und dort damals gegen Benjamin Bonsi dann verloren hat. Aber er hatte sich zwischendurch wirklich 2-3 Wochen zusammengeschustert, die ihn jetzt Richtung 160 gebracht haben und dann auch in die Qualifikation bei den Australian Open beziehungsweise bei den Grand Slams dann reingebracht hat.
Hat den Verlie, glaube ich, auch noch ein Turnier gewonnen, also 2 Challenger-Titel dieses Jahr gehabt. Ich habe ihn im Frühjahr des Jahres in Heilbronn zum ersten Mal ein bisschen länger mit ihm sprechen können und hatte schon gesagt, er fühlt sich gut, hat auch dort erste gute Ergebnisse gehabt und wenn du so regelmäßig dann auch in die Viertelfinals, Halbfinals der Challenger gehst, dann schaffst du auch mal den einen oder anderen Sprung vielleicht auf die ATP-Ebene, ist dann, glaube ich, auch Belgrad hat er, glaube ich, gespielt dann, glaube ich, sogar gegen Novak Djokovic, glaube ich, dann eine Partie gehabt. Also das sind ja dann so auch so die ersten Bonbons, die man dann auch bekommt für diese Touren, die man dann mitnimmt. Und ich glaube, ähnlich für Altmaier gilt auch für Morein, ist hier vor allem, gilt prinzipiell für jeden, aber für 2, die halt auch in der Vergangenheit viel mit Verletzungen zu tun hatten, ist eben die Basis wiederum, dass er natürlich verletzungsfrei bleibt. Ne? Also dass das bei Altmaier großes Talent ist und das stand auch nie in Frage, glaube ich, aber diese Konstanz der Ergebnisse kann natürlich eben auch nur gewährleistet werden, wenn er dementsprechend auch gesund bleibt. Und bei Morein, der hat natürlich so, ja, manchmal so ein bisschen eigenen Spielstil auch, muss man sagen. Er ist ein sehr hoch aufgeschossener Typ und hat natürlich auch ein starkes Serve, aber zeigt natürlich auch, dass viele der guten Ergebnisse jetzt nicht unbedingt vielleicht zwangsweise dann auch auf den Belegen kommt, die man vielleicht vermuten möchte, also Hartplatz oder so, sondern hat eben, du hast Tullen angesprochen, dann eben auch auf Sand sehr, 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 sehr toll performt, hat dort eine fantastische Leistung dort gezeigt, auch im Finale und war wirklich hoch zufrieden bei einem Turnier im Übrigen, wo er sich auch sehr, sehr wohl gefühlt hat, wo er gesagt hat, das war auch eines der Top-Turniere für ihn.
Ich kann mich erinnern, dass er Anfang des Jahres noch die Australian Open Quali gespielt hat und vorher ATP Cup als Ersatzmann hingefahren ist. Damals war er Ersatzmann. Damit hat sein Jahr dieses Jahr angefangen und dann am Ende, wie gesagt, unter die Top 160, 170 so ungefähr gespielt und ist jetzt auf jeden Fall bei den Australian Open Qualis dann auch dabei. Einen Spieler müssen wir mit ansprechen, der eine aus seiner Sicht dann auch, wie er selber gesagt hat, verlorene Saison hatte. Rudi Mollecker hat sportlich kaum Ergebnisse in diesem Jahr gebracht, hat häufig dann auch frühe Niederlagen kassieren müssen. Ich habe mit Michael Kohlmann zum Beispiel am Rande des Tennisturniers in Hamburg gesprochen. Da hat er damals gesagt, ja, der ist jetzt bei Jan de Witt im Training und er versucht es wieder und er braucht einfach Siege, er braucht einfach Matches, um einfach wieder reinzukommen. Und er hat sich jetzt am Ende des Jahres dann auch noch einer OP an der Hand unterziehen müssen, hat dann aber gesagt, 2022, ich komme wieder, schlechter als 2021, kann es nicht mehr werden. Ein ehemals wirklich großes Talent kämpft so ein bisschen um den Anschluss und diese Spieler werden wir dann natürlich auch nicht hinten rüberfallen lassen, sondern wir müssen dann ja auch darüber berichten.
Ja, ich habe ihn persönlich tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, nicht einmal wirklich treffen können. Hat eben vielleicht auch etwas damit zu tun, dass die Ergebnisse eben dann in den Turnieren auch nicht so gut waren. Ich habe es natürlich verfolgt, habe auch das ein oder andere Match gesehen, wo er wirklich dann auch nah dran war und dann wirklich mal auch eine bittere Niederlage einstecken muss. Das kommt ja noch mit dazu. Also ist ja auch so der Unterschied, wie verliere ich ein Match? Und das waren dann teilweise auch welche, die dann auch wirklich knapp im dritten Satz dann wirklich an ihm vorbeigelaufen sind. Und das kommt natürlich dann in diese ganze Frustphase dann natürlich dann noch mit rein. Die Verletzung, auch hier ist die Frage, inwieweit sich das auswirken wird, dann auch noch auf die nächste Saison. Toi, 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 dass das alles dann auch gut läuft. Ja, und dann kann ihm vielleicht, und das ist vielleicht das Positive, was man da sehen kann, dann kann ihm natürlich dieses Weltranglistensystem ein bisschen dann auch in ja zugutekommen, indem er dann eben natürlich nicht viel Punkte zu verteidigen hat und dass er dann mit ein oder anderen guten Ergebnissen dann auch die Möglichkeit hat, wieder schneller nach vorne zu kommen.
Das war unser Überblick so ein bisschen über die deutschen Spieler in diesem Jahr, die auf der Challenger-Tour unterwegs waren. Wir haben noch ein zweites Interview, was wir euch nicht vorenthalten wollen, was wir auch geführt haben mit einem Spieler in seiner Offseason. Das ist Daniel Masur. Auch Daniel Masur hatte in diesem Jahr wirklich gute Erfolge und spielt laut seiner eigenen Aussage oder hat in diesem Jahr sein bestes Tennis gespielt. Und mit dem haben wir auch dann darüber gesprochen, über seine Saison, über das, was im nächsten Jahr kommen soll etc. und wie er sich vorbereitet. Das hört ihr hier.
Servus Daniel, schön, dass es geklappt hat. Hallo.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super. Wir würden mit dir gerne natürlich ein bisschen über die vergangene Saison sprechen und ein bisschen Revue passieren lassen, wie deine Saison so war. Wenn ich dich jetzt frage an ein besonderes Ereignis, an das du zurück oder gerne zurückdenkst, was würde dir als erstes da einfallen?
Jetzt natürlich die letzten Wochen. Vor allen Dingen der Sieg in Eckental, das Finale beim Challenger in Bari. Das ist jetzt für mich halt noch, dadurch, dass es zeitlich noch so nah am jetzigen Zeitpunkt liegt, einfach sehr, sehr präsent. Dementsprechend, ja, war es auch mein erster Challenger-Sieg in Deutschland. Ja, dicht gefolgt, wie gesagt, von einem Finale. Es waren sehr, sehr erfolgreiche Wochen und dementsprechend ist das noch der Zeitraum, an den ich jetzt irgendwie noch am intensivsten zurückblicke, zumal jetzt meine Turniersaison auch erst seit 4 Tagen beendet ist. Dementsprechend ist es einfach noch ja so drin im Kopf, das Ganze. Ich bin noch nicht so wirklich raus aus der Saison, habe noch nicht so richtig den Cut, den Absprung, diesen mentalen Reset geschafft und hinbekommen, sage ich mal, jetzt in der kurzen Zeit. Und ja, deswegen ist es einfach sehr, sehr präsent und daran würde ich jetzt schon denken.
Über Eckental und deine Turniererfolge wollen wir natürlich gleich nochmal sprechen, aber jetzt, weil du es gerade angedeutet hast, es ist ja im Endeffekt jetzt eine sehr kurze Zeit, wo ja keine Turniere für dich im Moment stattfinden. Gibt es für dich überhaupt so eine Art ja Off-Season oder Pre-Season oder fühlt sich das für dich jetzt so an, als geht das eigentlich laufend weiter?
Ja, ich habe es gestern auf meinem Instagram-Kanal tatsächlich habe ich einen Post gemacht, wo ich mit einem Weinglas vorm Kamin saß und habe drunter geschrieben Off-Season. Das Ganze zusammengefasst heißt aber eigentlich im Umkehrschluss, ich bin zu Hause. Ja, eine richtige Off-Season stelle ich mir eigentlich auch mit Urlaub, mit Verreisen, weiß ich nicht, vielleicht nochmal Sonne im Winter. Also damit verknüpfe ich das normalerweise. Aber du hast es gesagt, es ist dieses Jahr, dadurch, dass ich sehr, sehr lang gespielt habe, sehr, sehr lange nicht sicher war für Australian Open Quali, ist mein Saisonende ziemlich nach hinten gerückt und die Vorbereitungszeit hat sich dadurch auch verkürzt. Deswegen, ich habe eigentlich nur 1,5 Wochen frei und nächsten Montag, dann am 13. startet für mich das Training schon wieder. Wie gesagt, eine verkürzte Vorbereitung. Aber dadurch, dass meine Pause auch nicht so lang war, werde ich jetzt auch das Ausgangslevel, ja, wird relativ hoch sein. Und genau, also eine sehr, sehr kurze Offseason, keine richtige Offseason in dem Sinne. Aber ich habe ein paar Tage frei und bald geht das Training schon wieder los. Wie sich das dann auf die nächste Saison auswirkt, es wird sicherlich interessant sein.
Lass uns ein bisschen deine Saison durchgehen. Wenn man sich so die Turniere und die Ergebnisse anschaut, kann man sagen, sehr stark begonnen. Danach war es vielleicht ein bisschen durchwachsen zwischendurch und ein sehr starkes Finish. Würdest du das ähnlich sehen oder wie fällt dein Gesamtfazit für diese Saison aus?
Ja, es ist eine Saison, die man nicht so leicht in einem Satz beschreiben kann, weil es eigentlich meine beste Saison ist, von den Ergebnissen her, 2 Challenger gewonnen, einmal Finale gespielt, beim ersten Grand Slam qualifiziert, Wimbledon Hauptfeld. Auf der anderen Seite habe ich auf Challenger-Level sehr, sehr oft früh verloren und es nicht geschafft, finde ich, meine Spielstärke da so in die Turniere mit reinzubringen, dass ich da halt auch öfters 1, 2, 3 Runden gewinne. Das ist sicherlich der negative Aspekt. Am Ende wird man natürlich wie überall im Sport an Zahlen gemessen. Da steht jetzt eine 183 als Career High Anfang Dezember diesen Jahres. Das hätte ich am Anfang sicher genommen. Ich habe alle Grand Slams gespielt. Ich habe preisgeldtechnisch meine beste Saison hinter mir. Wie gesagt, es waren Highlights auf Challenger-Niveau dabei. Aber aufgrund von Fehlern in der Turnierplanung, Turnierauswahl, nicht ganz so sehr vielleicht auf die eigenen Bedürfnisse eingegangen im Sinne von Turnierplanung, was den Belag angeht, was die Bedingungen vor Ort angeht, habe ich da sicherlich noch Potenzial, da einiges zu verbessern. Deswegen waren viele, viele schwierige Wochen und Monate in dieser Saison dabei, wo ich auch körperlich hier und da nicht ganz auf dem höchsten Level war. Aber insgesamt war es einfach eine mega Saison, auch wenn es sich über weite Strecken nicht immer so angefühlt hat. Jetzt sitze ich hier quasi nach Beendigung des letzten Turniers und sage, bitte mehr davon, so kann es weitergehen im Großen und Ganzen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr stolz auf die Sachen, die ich erreicht habe, bin mit mir im Reinen, bin motiviert und das sind sehr, sehr viele positive Sachen.
Die Turnierplanung, wo du sagst Fehler, kannst du da ein Beispiel nennen? Und wie läuft es bei dir ab? Entscheidest du das ganz alleine oder wird das auch irgendwie noch mit dem Team abgestimmt?
Ja, also ich entscheide es grundsätzlich mit meinem Trainer Lars Übel. Sicherlich gibt der Athlet ab einem bestimmten Alter und einem Erfahrungsschatz, den er dann irgendwann noch mitbringt, dann gibt er eine bestimmte Richtung vor. Aber wenn man, finde ich, in einem Team zusammenarbeitet, auch in einem Einzelsport, sollte man halt auch der Meinung des anderen ein gewisses Gewicht geben. Und dementsprechend ist das schon ein Austausch. Ich würde, glaube ich, nie eine Entscheidung treffen, die mit meinem Trainer nicht, zumindest in gewissen Bereichen einhergeht auch. Und um ein Beispiel zu nennen, war es so, dass ich Ende März in der Halle auf Hardcourt mein erstes Challenger gewonnen habe. Das Gefühl hatte, ich bin offensichtlich gut in Form, fühle mich gut und so wird es jetzt weitergehen. Ich habe jetzt ein neues Level an Spielstärke erreicht und dann wird selbst der Anfang der Sandplatzsaison im April, wo die Plätze vielleicht noch nicht ganz so gut sind, wo man oft vielleicht weiter in den Süden reisen muss, wo man dann schon draußen spielen kann und es vielleicht an der Küste noch ein bisschen windiger ist. Also solche Sachen, die mein Spiel, sage ich mal, nicht zum Positiven hin beeinflussen. Ja, also tiefe Plätze, nicht so gute Plätze, Wind. Ja, ich bin ein Spieler, der darauf relativ sensitiv reagiert und mit seinem offensiven Spiel da eher anfällig ist, dass solche Faktoren irgendwie auch einen negativen Einfluss haben auf das Spiel, auf die Qualität. Und da habe ich mir beispielsweise gesagt, ist mir relativ egal, wenn ich da vielleicht nicht zu 100% an mein Leistungslimit rankomme, aber ich möchte spielen, ich fühle mich gut, ich habe Selbstvertrauen. Habe ich ein Match verloren, 2 Matches verloren, 3 Matches verloren. Und die ersten Male sagst du, ist halt nicht mein Lieblingsbelag, ist halt Anfang der Saison, Sandplatz, all solche Sachen, aber irgendwann fängt es dann doch an dir zu nagen, wenn du halt 3, 4, 5 Mal verlierst, jedes Mal in der ersten Runde. Das prallt dann doch nicht so leicht an einem ab, wie ich das gedacht hätte. Ich habe es eigentlich verhältnismäßig ziemlich gut weggesteckt. Ich habe auch eine riesen Erfahrung gemacht, dass ich dann nach Wimbledon mit einem 0-9-Record anreise aus den letzten Turnieren und dort quasi mein Lebenshighlight spiele, sage ich mal. Ja, mit diesem, sage ich mal, auch medial Präsenzgewinnen Erfolg dort halt ins Hauptfeld zu kommen. Da ist dann, wenn du dich qualifizierst, alles sehr, sehr positiv und du denkst, wie viel habe ich richtig gemacht, aber der Erfolg ist für mich nochmal einen Tick höher einzustufen, weil ich halt vorher eigentlich selbstvertrauenstechnisch, formtechnisch aus einer der schwierigsten Situationen für einen Tennisspieler komme, wenn du halt wochenlang nicht ein Match gewinnst. Und das hat mir einfach gezeigt, dass wenn ich dann noch besser darauf achte, welche Turniere ich auswähle, dass ich mich quasi auf die Belege, die mir liegen, committe. Ich habe dann vor Wimbledon gesagt, ich fahre nach Stuttgart zum ATP 250 und nach Halle zum ATP 500 und hoffe dort in letzter Minute als Alternate reinzukommen, auf das Risiko hin, vielleicht kein Match zu bekommen. Ich habe gesagt, ich trainiere schlechtestenfalls 2 Wochen auf Rasen und bin dann fit für Wimbledon und das ist ein Turnier, was mir liegen könnte und nicht irgendein Challenger in Rom, wo die Plätze halt wirklich bodenlos sind. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es dann wirklich ist, die Turniere auszuwählen, wo man das Gefühl hat, dass die Bedingungen meinem Spiel vor allem liegen und dass ich dann dort auch gut spielen kann, wenn die Ausgangssituation eigentlich ziemlich schlecht ist.
Wimbledon angesprochen, erstes Grand Slam Hauptfeld und du hast schon auch die mediale Aufmerksamkeit in einer gewissen Weise auch schon erwähnt. Was ist denn so der große Unterschied? Bei Wimbledon ist es natürlich auch der Austrangs- oder was ist der große Unterschied, wenn man da reingeht als Qualifier oder man spielt eben im Qualifying oder wenn man jetzt eben einer der Hauptfeldakteure bei so einem Major ist?
Ja, in Wimbledon ist natürlich der Unterschied noch mal größer, dadurch, dass die Quali bekannterweise auf einer anderen Anlage gespielt wird. Die letzte Finalrunde in der Quali ist Best of Five. Das war mein erstes Best of Five Match in meinem Leben. Wusste ich auch nicht genau, wie ich da mental durchkomme, wie sehr ich die Konzentration dann über 3 Gewinnsätze aufrechterhalten kann, wann vielleicht was passiert, wenn ich 7-6, 7-6 spiele und normal immer dann zum Handshake gehe. Was passiert dann im dritten Satz? Solche Sachen, das war alles Neuland für mich. Und als ich mich qualifiziert habe, hat es sich komischerweise überraschend normal angefühlt. Ich dachte, ich falle irgendwie hin und kann erst mal eine Stunde lang, komme ich nicht auf mein Leben klar und denke, jetzt ist der größte Traum in Erfüllung gegangen. Es hat sich auch überragend angefühlt, aber es war erstaunlich normal, so nüchtern und, weiß ich nicht, vielleicht arrogant sich das anhört. Es ist einfach meine ehrliche Schilderung der Gefühle. Ich habe noch mehr erwartet. Natürlich war es ein Riesen-Highlight und ich fand es auch mega geil, da dann erste Runde zu spielen und gerne mehr davon. Aber irgendwie war es dann auch nur in Anführungsstrichen ein Sieg. Also ich habe ein Match gewonnen und ich habe mich über dieses Match genauso gefreut wie über eine hart erkämpfte erste Runde beim Challenger. Natürlich kommen dann im Nachgang noch andere Gedanken, jetzt großes Preisgeld, jetzt TV-Match bei Sky, jetzt Hauptanlage Wimbledon, alles neu und natürlich ist das ein besonderer Reiz dann am Ende, aber das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass irgendwie das Glücksgefühl nach Siegen dann doch so ähnlich ist. Ja, also egal, ob das jetzt ein Liga-Match ist oder wie gesagt ein normales Match beim Challenger oder ein Future-Finale oder halt die letzte Runde Wimbledon, das Glücksgefühl ist relativ ähnlich. Am Ende das Erlebnis natürlich, auf diese Plätze da dann auf der Hauptanlage zu gehen und die Trainingseinheiten zu haben, wo wirklich noch niemand auf diesem Platz gespielt hat und ein Jahr das Ding gepflegt wurde von jemandem und der Rasen quasi zu den perfekten Bedingungen hochgezüchtet wurde. Das ist dann schon auch eine große Ehre, weil man einfach weiß, was für eine Historie hinter diesem Turnier steht. Und dadurch, dass ich jetzt alle Grand Slams schon miterleben durfte, ist nach dem besonderen Flair in Australien zu Beginn der Saison Wimbledon Hauptfeld schon wahrscheinlich eine Nummer für sich einfach, ja.
Glücksgefühle angesprochen. Eckental, du hast es schon erwähnt, das war der große Turniersieg dann noch jetzt zum Ende der Saison hin. Das war auch kurz nach deinem 27. Geburtstag, glaube ich. Der Tag danach war, glaube ich, das Finale. Was war das Besondere an diesem Turnier? Da, glaube ich, hast du auch später gesagt, das war so richtig, du warst richtig zufrieden bezüglich auch deines eigenen Levels, das du gespielt hast. War es vielleicht der beste Daniel Masur auf dem Tennisplatz, den wir jemals gesehen haben?
Ja, wahrscheinlich schon. Allein schon, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, wie ich durch dieses Turnier gegangen bin, abgesehen von der ersten Runde, wo ich 3 Sätze spielen musste, eigentlich auch schon Chancen hatte, in 2 Sätzen zu gewinnen, dann im ganzen Turnierverlauf nicht mal mehr einen Break zu bekommen, ist natürlich für einen Spieler, der ja 250 stand zu dem Zeitpunkt, schon eine unglaubliche Dominanz. Wenn das jetzt ein Spieler schafft, der 70 steht und ein gutes Turnier spielt, dann sagt man, ja, ist sehr gut und der Spielstärke entsprechend. Aber wenn das jemand schafft, der eigentlich in diesem Teilnehmerfeld von der Rangliste unter ferner Liefen war, zeigt das natürlich schon, dass da irgendwas gestimmt haben muss in der Woche. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass auf Teppich nicht ganz so viele Facetten des Spiels gefordert werden, wie beispielsweise auf Asche. Ja, also wenn man jetzt auf Teppich gut aufschlägt, gut retourniert, dann ist man schon sehr, sehr weit vorne mit dabei, sage ich mal. Da kommt es dann vielleicht nicht so sehr darauf an, wie gut spielt man jetzt aus der Verteidigung, wie gut mischt man das Tempo, wie viel Variationen und Stops und all solche Sachen streut man ein. Das kommt halt beim Spiel auf Teppich nicht so zur Geltung, das Ganze. Deswegen, wenn man halt die Basics gut macht, und das habe ich halt in der Woche, kann man auf Teppich einfach immer sehr, sehr gute Resultate erzielen. Und dementsprechend haben genau diese Sachen in der Woche passt. Ja, Teppich ist ähnlich wie Rasen oder Hardcourt auch. Das sind halt die Belege, wo ich mich mit am wohlsten fühle, weil ich denke, diese Sachen gehören einfach auch zu meinen Stärken. Und von den Ergebnissen her war es der beste Daniel Masur aller Zeiten, wenn du es so nennen möchtest. Es hat sich auch sehr, sehr gut angefühlt, muss ich sagen, auf dem Platz. Ich meine, wenn man nur führt und nur vorne wegspielt und dann, das ist die Zuschauer dann auch eigentlich in fast allen Matches, wo man halt dann nicht gegen Deutsche spielt, hinter sich hat und das dann auch so ausnutzen kann. Ich denke, das ist eine optimale Ausgangssituation, um gute Leistung zu zeigen, und ich habe es auch sehr genossen, eine erfolgreiche Woche in Deutschland zu haben, weil ja, man unterhält sich ja dann hier und da doch mit den Leuten auch, die das Turnier organisieren, wenn man halt länger da ist, bis weit in die Woche oder auch im Hotel, wenn man da einfach Deutsch sprechen kann, fühlt sich einfach immer noch ein Tick besser als im Ausland, und deswegen ist es, denke ich, für alle Spieler ist immer noch mal ein bisschen schöner, im Heimatland erfolgreich zu spielen.
Du hast eben schon darüber gesprochen, dass du jetzt die Nummer 183 der Weltrangliste bist. Zum ersten Mal dann diese Schallmauer jetzt ja auch durchbrochen, diese Top 200. Du warst knapp 3 Jahre, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, knapp 3 Jahre warst du so zwischen 200, 250, knapp 300. Ist das dann eine Schallmauer, diese Top 200? Und ändert sich da was oder muss man da in irgendeiner Weise noch was besser machen, um diese Top 200 zu erreichen? Oder hatte das andere Gründe aus deiner Sicht, warum du diesen Sprung dann über diese 200 nicht geschafft hast erst bis jetzt Ende dieses Jahres?
Ja, im Endeffekt, die Schallmauer, finde ich, ist beim Tennis, wenn ich mal ein bisschen so der Bereich zwischen 230 und 250, weil das der Bereich ist, der darüber entscheidet, ob du bei den Grand Slams in die Quali kommst oder nicht. Da ist halt der Cut bei ungefähr 235. Und das ist halt einfach finanziell und von der Planungssicherheit her und von den Jahreshighlights her ein riesen, riesen Unterschied, wie du das Jahr gestalten und angehen kannst. Deswegen war es für mich die letzten 3 Jahre schon immer ein bisschen Fight, da, sage ich mal, drin zu bleiben und nicht zu viele Wochen, vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Meldedeadline für die Grand Slams geht, außerhalb von 250 zu rutschen. Aber vom Level her, finde ich, ist es zwischen 150 und 250 einfach ja eine Soße, sage ich mal. Der Unterschied ist, dass ja die 150 stehen oder wie ich jetzt 180 halt zwei, vielleicht drei gute Wochen im Jahr haben oder bessere Wochen im Jahr haben als die 250 oder 300 stehen. Natürlich ist das am Ende der Saison ein Riesenunterschied, auch an Punkten, die du dann machst, und auch irgendwo ein Qualitätsunterschied, dass du diese zwei, drei Wochen einfach gut spielen kannst, definitiv. Aber es ist nicht so, dass man da ja, von zwei Klassen der Tennisspieler spricht und da groß unterscheiden kann. Und deswegen ist die 200 irgendwo eine symbolische Grenze, eine symbolische Mauer, wo man das erste Mal eine 1 vorm Ranking hat, was sich einfach schöner liest. Aber weder finanziell noch spielstärkenmäßig ist das so ein Riesenschritt, wie ich die Grenze zwischen ja, 230 hoch oder runter ziehen würde. Mhm.
Du hast jetzt auch gerade eben schon darüber gesprochen, dass du den Australien-Trip dann machen wirst, weil du dann ja jetzt auch die Möglichkeit hast, in dieses Qualifying reinzukommen für die Australian Open. Wie sehen deine Pläne dann anfangs aus? Du hast auch eben darüber gesprochen, über die Turnierplanung. Ist es dann ungefähr so wie dieses Jahr, wobei man ja so schon ein bisschen andere Turniere wahrscheinlich haben wird? Ob man nochmal viermal Biella hintereinander haben wird, ist auch eine Frage noch.
Ja, wir haben den Turnierplan, glaube ich, inklusive Challenger nur bis Ende Januar bekommen. Mhm. Ich werde halt ein Vorbereitungsturnier in Australien spielen, in der Woche vom 3. Januar. Das gibt es einmal Bendigo und Trevelyan, keine Highlights. Beide anderthalb Stunden von Melbourne mit dem Auto wohl weg. Darauf wird es hinauslaufen, dann Australian Open Quali und dann natürlich hofft man, dass man sich dann auch für den Hauptwettbewerb qualifizieren kann. Wie es danach weitergeht, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ja, man hört, dass es in Italien wieder Turnierserien gibt. Aber dadurch, dass der Kalender erst für den Januar raus ist und ich hoffe, dass ich ja, den Januar möglichst lange in Australien verbringe, weiß ich, dass ich da erstmal nur ein Vorbereitungsturnier spiele und dann Australian Open Quali und weiter weiß ich es tatsächlich noch nicht.
Und welches Vorbereitungsturnier du spielst, Bendigo oder Trevelyan, das weißt du noch nicht?
Ich würde gerne Bendigo spielen. Mhm. Aber dadurch, dass die Meldeliste und die Anmeldung erst in einer Woche schließt, weiß ich noch nicht genau, wo ich reinkomme. Aber es macht jetzt für mich auch keinen großen Unterschied, weil was ich von den Spielern gehört habe, ähneln sich beide Turniere, sind beide die gleiche Kategorie. Deswegen ist es einfach so A oder B und ich tendiere eher zu Bendigo, Gefühlssache. Aber das hängt ein bisschen vom Cut ab, wo ich halt reinkomme. Mhm.
Wir haben gerade auch darüber gesprochen, Biella hat dieses Jahr vier Turniere hintereinander zum Beispiel gehabt. Das war zwischendurch mal zwei Wochen Pause, aber insgesamt waren es vier Wochen dabei. Ist das vielleicht dann auch so ein Modell, was wir nach der Pandemie aus deiner Sicht dann auch weiter haben könnten? Weil du hast alle vier Biella-Turniere damals gespielt, mit dem Erfolg dann, dass du das letzte Turnier dann da gewonnen hast. Wäre das sowas, was du befürworten würdest, oder bist du dann auch jemand, der sagt, ach komm, die Reiserei macht mir gar nicht so viel aus?
Ja, ich glaube, wenn die Bedingungen vor Ort stimmen, ist es nur positiv für die Spieler. Es kommt natürlich halt immer darauf an, wo das Turnier ist oder ja, wie halt, wie gesagt, die Bedingungen vor Ort sind, wie die Plätze sind, wie das Hotel ist, wie die Organisation ist. Aber grundsätzlich glaube ich, dass viele Spieler das sehr, sehr gerne haben, dass sie mehrere Wochen an einem Platz sein können. Irgendwann wird es natürlich für den Kopf auch zäh, wenn man dritte, vierte Woche wirklich hintereinander spielt. Deswegen glaube ich, dass ja, da teilweise Spieler auch mal wieder zurück nach Hause gehen würden, ein, zwei Wochen trainieren würden und wieder zurückkommen würden. Aber insgesamt ja, ist es positiv. Biella war positiv für mich, weil ich die Bedingungen gut fand. Wenn es natürlich jedes Mal Turniere sind, wo du sagst, ja, da fahre ich nicht gerne hin, das liegt mir nicht, ja, dann hilft es natürlich nicht, wenn wenig Abwechslung reinkommt und jedes Mal das Turnier dort stattfindet. Aber insgesamt ist dieses Modell, was sich so ein bisschen Richtung Future anlehnt, dort gibt es auch oft Turniere in bestimmten Resorts, Türkei und Griechenland und Tunesien, wo ja, man wahrscheinlich 30 von 50 Wochen im Jahr spielen kann. Aber wenn man das in abgespeckter Form für die Challenger macht, zwei bis drei, vier Wochen, ich glaube, das ist ganz gut, ja.
Wir haben das letzte Mal vor anderthalb Jahren gesprochen. Jetzt sind wir sind am Anfang quasi des dritten Jahres der Pandemie. Das ist auch für uns alle nicht so ganz leicht. Wir haben im April 2020 damals gesprochen, ziemlich zu Anfang des Lockdowns. Du hattest damals gesagt, du hättest Online-Coachings angeboten. Damals wolltest du auch noch dein Studium dann weiter treiben etc. Was hast du aus dieser Zeit noch mitgenommen? Gibt es da noch Dinge, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast, die vielleicht sogar positiv gelaufen sind damals in den Monaten, wo wir eigentlich uns alle gar nicht so richtig bewegen konnten?
Ja, also rückblickend auf die Zwangspause durch Covid-19 muss ich sagen, dass es mir irgendwo sehr, sehr gut getan hat, mal 3-4 Monate weg vom Wettkampftennis, vom ATP-Circuit zu kommen, mal zu sehen, dass sollte Tennis mal aus irgendwelchen Gründen wegfallen, sich mein Leben trotzdem sehr, sehr positiv gestalten wird, dass ich sehr, sehr gerne zu Hause bin, dass ich keine Probleme habe, Interessen für andere Bereiche zu entfalten. Ja, in der Zeit, wo wir keine Preisgelder einspielen konnten, auch von der ATP und durch den DTB hier und da ganz gut unterstützt wurden. Deswegen hat sich die ganze Lage überhaupt nicht negativ auf meine persönliche Situation ausgewirkt, sondern ich habe eigentlich mal eine Auszeit gehabt. Natürlich kann man über die ganzen Ranking-Strukturierungen streiten, die ATP im Zuge dessen dann eingeführt hat. Aber insgesamt bin ich da deutlich besser durchgekommen, als ich vielleicht anfangs gedacht hätte oder wie ich mich darauf eingestellt hätte. Und ich habe auch mit anderen Spielern gesprochen, die durchweg sagen, diese Pause, diese Zwangspause, wirklich mal mehrere Wochen nicht quasi trainieren zu dürfen, weil teilweise auch die Hallen zu waren oder auch nicht zu müssen, weil gar keine Turniere anstanden. Ich habe keinen gehört, der gesagt hat, das war jetzt kompletter Murks. Natürlich haben sich dann wir alle gefreut, als es losging, gar keine Frage. Es ging nur um diesen Bereich oder diesen kleinen Zeitraum, aber insgesamt ist für sehr, sehr viele doch positiv.
Daniel Masur, wir danken dir für deine Zeit und viel Erfolg im neuen Jahr. Wann geht es rüber nach Australien?
Also ich bin die Feiertage noch zu Hause und am 27. geht's los, am 28. lande ich in Melbourne. Ja.
Dann eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Gespräch und dann auch viel Erfolg im neuen Jahr. Daniel Masur, vielen Dank.
Vielen Dank für eure Zeit. Euch auch eine schöne Weihnachtszeit und hoffentlich bis demnächst bald, wenn es mal wieder was Interessantes gibt.
Sehr gerne. Ja, auch Daniel Masur, unzufrieden klang er nicht.
Nein, gibt auch hier absolut keinen Grund dazu. Ich habe es in dem Interview auch erwähnt, er war vor allem in Eckental, glaube ich, unglaublich zufrieden, auch mit seiner Performance. Mhm. Ne? Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass Turniersiege manchmal zufällig geschehen. Das geschieht nicht zufällig, weil man natürlich dementsprechend 5 Matches gewinnen muss. Aber es kommt auch schon nochmal ein bisschen darauf an, wie man tatsächlich performt, ob man mit seinem Spiel zufrieden ist. Und ich glaube, da war der Fall, dass er gerade in Eckental sehr, sehr zufrieden war. Und wo so die Frage auch da irgendwie, war das der beste Volley Masur ever? Ja, aber er war im Endeffekt, glaube ich, sehr, 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 sehr zufrieden mit dem, was er auf dem Platz abgeliefert hat. Und das ist ja die Grundvoraussetzung. Das gilt es jetzt dann ins nächste Jahr weiterhin zu übertragen, dann sein Feintuning in puncto Schedule noch macht und dann, glaube ich, steht dem auch nichts im Wege, dass er da in die Top 100 reinkommen kann und dass dann auch seine Hauptfelder bei den Grand Slams die Teilnahme sich dahingehend auch noch weiter füllen werden.
Daniel Masur war das und das war auch ein etwas längeres Interview, was wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollten, hier in unserem Jahresrückblick der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de und auf dem Tennis-Channel. Der Tennis-Channel, dort könnt ihr nämlich nach wie vor den Tennis-Channel buchen. Mit dem Rabattcode CHALLENGER20 könnt ihr dann auch noch unseren exklusiven Rabatt bekommen. Ja, wir gucken aufs nächste Jahr, beziehungsweise eins möchte ich noch. Wen hatten wir in diesem Jahr im Podcast, wo wir sagen können, you heard him here first? Dominik Stricker.
Oh, gute Frage. Ja, Dominik Stricker, tatsächlich in Lugano, glaube ich, oder? Genau. Wo er sein erstes Turnier gewonnen hat. Das muss man sagen, auch auf Distanz. Was haben wir noch gehabt?
Ich frage mich auch gerade. Aber Dominik Stricker auf jeden Fall ist ein Spieler, den ihr in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf dem Zettel haben müsst und wo ihr dann sagen könnt, ich habe ihn zuerst in der Challenger Corner gehört und darauf sind wir sehr stolz, seitdem wir mit Jannik Sinner den ersten Volltreffer hatten vor 2 Jahren. Achten wir
Alcaraz.
Da mal drauf. Alcaraz, genau. Seitdem achten wir da sehr drauf, wen wir im Interview haben und wer dann danach durch die Decke geht. Eigentlich ist das ja ein Qualitätsmerkmal. Wer bei uns im Interview war, wer bei dir im Interview war, der geht danach durch die Decke. Ist halt so.
Ja. Sag's ihnen all. Ja.
Ja.
Dass es in Zukunft dann auch so weitergeht. Ja. Ja. Aber wir haben auch die ein oder anderen Talente ja immer mal wieder dabei. Und es gibt natürlich auch die eine oder andere Überraschung, wo man dann immer wieder da ist und sagt, den habe ich ja schon mal irgendwo gehabt und haben wir immer irgendwo mal gesprochen gehabt und den man vielleicht jetzt nicht in erster Linie so auf der so im Blickfeld hatte. Und bei Kriegsbohr und so weiter weiß man auch nicht, ja, was sich da noch entwickelt, auch wenn es jetzt nicht mehr die ganz Jungen sind. Aber auch da steht natürlich die Entwicklung, glaube ich, noch nicht, ist noch nicht zu Ende.
Die neue Challenger-Saison geht in Australien los. Wir haben schon mit Daniel Masur darüber gesprochen. Bendigo und Traralgon sind die ersten Orte. Dann natürlich die Quali für die Australian Open. Und danach geht es eigentlich, wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, wie es im Februar und März weitergeht, weil die Challenger-Tour ist noch nicht in Shape.
Ja, das ist ja traditionell so, dass das immer ein bisschen länger dauert, jetzt auch pandemiebedingt. Man muss ja sagen, aus der Organisationssicht heraus ist es wahnsinnig schwer, auch wirklich festzustellen, welche Turniere aufgrund der Unsicherheiten der Pandemie, welche tatsächlich durchgeführt werden können. Die Veranstalter gehen ja da auch in ein ziemlich hohes Risiko, muss man schon sagen. Und das vielleicht auch noch sei noch erwähnt, dass wir in Deutschland eigentlich auch ein relativ gutes Jahr hatten. Denn wir hatten 6 Turniere in Deutschland auf Challenger-Ebene. 2 wurden lediglich abgesagt. Das war einmal das Turnier in Berlin, was eigentlich hätte stattfinden sollen, was tatsächlich ein 125er-Turnier gewesen ist, also wäre eigentlich die höchste Kategorie gewesen, und das Turnier in Augsburg. Ansonsten haben alle Turniere stattgefunden und deshalb ist das immer etwas kurzfristiger. Ne? Also das heißt, der Kalender kommt da in kurzfristigen Abständen heraus. Das heißt, wir haben im Moment eigentlich nur den Januar. Und ich schätze mal, dass wir so in den nächsten 2-3 Wochen dann auf jeden Fall auch Februar sehen werden, wo dann vor allem auch wieder die europäischen Turniere dann mit auf dem Kalender sein werden.
Und wir werden natürlich auch im Jahr 2022 über die Challenger-Turniere berichten, hier in der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de beziehungsweise im Tennis-Channel und natürlich auch bei tennistourtalk.com. Die Seite sollte auf jeden Fall bei euch in den Bookmarks sein. Florian, ich danke dir für ein tolles, abwechslungsreiches Jahr 2021 auf der Challenger-Tour. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, danke dir und ich freue mich auf weitere coole Turniere und schauen wir mal, was passiert.
Euch eine frohe Weihnachtszeit, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder mit der Challenger Corner hier bei meinsportpodcast.de und dann auch auf dem Tennis-Channel. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.